SRF 1.
Uhr, Sie hören Rendezvous. Schön sind Sie heute Mittag dabei. En marche, Emmanuel Macrons Devise wörtlich genommen. Die Bewegung von Frankreichs neuem Präsidenten erobert das Parlament sozusagen im Sauseschritt. Die Analyse nach dem ersten Wahlgang. Bereits gibt es wieder Zoff um die Neuauflage der Unternehmenssteuerreform. Der Bundesrat bringt die Kantone gegen sich auf, weil sie weniger Geld erhalten sollen. Dann, viele medizinische Behandlungen wären gar nicht nötig, sagen Geriater und Intensivmediziner. Was sie für überflüssig halten, wir haben ihre Liste genauer angeschaut. Und die Krise um Katar. Die Nachbarn haben das kleine Emirat am Golf isoliert.
Falls sie noch mehr Druck möchten ausüben, dann kommt sogar eine militärische Option vielleicht in Frage. Also es ist alles sehr, sehr angespannt jetzt.
Sagt der Politologe Marc Farha im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Nina Gigax mit den Nachrichten.
Schweizer Autoimporteure haben die Vorgaben zum CO2-Ausstoß von neu zugelassenen Autos erneut nicht erreicht. Das schreibt das Bundesamt für Energie BFE. Bis 2015 hätten die CO2-Emissionen der erstmals zugelassenen Personenwagen im Schnitt auf 130 Gramm CO2 pro Kilometer gesenkt werden sollen. 2016 lag der Wert gemäß BFE aber noch bei rund 134 Gramm CO2 pro Kilometer. Dies hatte Strafzahlungen im Umfang von 2,4 Millionen Franken zur Folge. Der ehemalige Polizeichef von Guatemala muss in der Schweiz im Gefängnis bleiben, bis das Bundesgericht definitiv über seinen Fall entscheidet. Das hat das Gericht entschieden. Gegen den schweizerisch-guatemaltekischen Doppelbürger Erwin Sperrisen gebe es genügend Verdachtsmomente und es bestehe Fluchtgefahr, so die Begründung. Sperrisen soll als Polizeichef von Guatemala am Mord von 10 Häftlingen beteiligt gewesen sein. Die Genfer Justiz hatte ihn 2014 wegen 7-fachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil erfolgte in der Schweiz, weil Sperrisen als Schweizer Bürger nicht ausgeliefert werden konnte. Großbritannien will den Zeitplan für die Austrittsverhandlungen aus der EU einhalten. Er werde nächste Woche am Verhandlungstisch sitzen, kündigte der britische Brexit-Minister David Davis an. Kritiker hatten Bedenken am Zeitplan angemeldet, nachdem Premierministerin Theresa May und die Konservativen letzte Woche die absolute Mehrheit im Parlament verloren hatten. Gleichzeitig erteilte Brexit-Minister Davis Spekulationen eine Absage, er könnte Premierministerin May herausfordern, um selber Parteichef der Konservativen und Premierminister zu werden. Katar wickelt seinen Frachtschiffverkehr nun offenbar über Oman ab, nachdem mehrere Länder Sanktionen gegen den Golfstaat verhängt hatten. Die Hafenbehörde in Katar veröffentlichte ein Video, das zeigt, wie ein beladenes Frachtschiff eintrifft und mit Wasserkanonen begrüßt wird. Normalerweise werden Güter für Katar in den Vereinigten Arabischen Emiraten verladen und von dort aus nach Katar gebracht. Doch die Emirate haben den Schiffsverkehr blockiert. Zusammen mit anderen Ländern kritisieren sie Katar wegen angeblicher Terrorunterstützung. Israel will weniger Strom in den Gazastreifen liefern. Das hat das Sicherheitskabinett von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu entschieden. Mit dem Entscheid kommt Israel einer Bitte von Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas von der Fatah-Partei nach. Dieser will Druck auf die Hamas ausüben, die vor 10 Jahren die Kontrolle über den Gazastreifen übernommen hatte. Rund 130 Kilometer vor der Küste Vietnams ist ein Tanker auf Grund gelaufen, mit mehr als 30.000 Tonnen Chemikalien an Bord. Laut den Behörden hat das Schiff bereits Schieflage. Es wird befürchtet, dass die Chemikalien ins Meer fließen. In der Gegend gibt es zahlreiche kleinere Inseln und das Wasser ist oft nicht sehr tief. Die Kantonspolizei Bern sucht seit gestern Abend nach einem vermissten Schwimmer in der Aare. Der Mann sei kurz vor 18 Uhr bei Rubigen von anderen Badenden als vermisst gemeldet worden, schreibt die Polizei. Trotz intensiver Suche konnte er bisher nicht gefunden werden. Die Suche laufe weiter. Das Wetter. Trotz zahlreicher Wolkenfelder scheint heute und morgen immer wieder die Sonne. Die Temperatur steigt auf 25 bis 28 Grad, im Wallis und im Süden auf 31 Grad. Vor allem in den Bergen entstehen Schauer und einzelne Gewitter.
Die französischen Parlamentswahlen kennen einen großen Gewinner und sonst fast nur Verlierer. Schlappe zum Beispiel für den Front National. Marine Le Pen macht die tiefe Wahlbeteiligung und das Wahlsystem dafür verantwortlich.
Cette abstention catastrophique doit poser la question du mode de scrutin qui écarte des millions de nos compatriotes des urnes d'abord et d'une représentation digne de ce nom.
Historische Niederlage für die Sozialisten. Jean-Christophe Gambadélis warnt davor, dass es in der Nationalversammlung keine richtige Opposition mehr gebe.
Cette majorité absolue, elle sera quasiment sans opposition réelle et nous aurons donc une Assemblée nationale sans véritable pouvoir de contrôle, sans débat démocratique digne de ce nom.
Und François Baroin von den Republikanern ruft zu einer großen Beteiligung für die Stichwahl von nächsten Sonntag auf, um wenigstens ein Minimum an Opposition im Parlament zu gewährleisten.
La mobilisation de tous est impérative afin d'éclairer le plus et le mieux possible les Français pour les cinq années à venir.
Derweil scheint Präsident Emmanuel Macron politisch alles zu gelingen. Seine Partei La République en Marche hat gestern den ersten Wahlgang dominiert und dürfte die Nationalversammlung nach der Stichwahl klar beherrschen. Trotzdem, Frankreichs Wählerinnen und Wähler haben Macron und seiner Regierung alles andere als einen politischen Blankoscheck ausgestellt. Dazu die Analyse von Frankreich-Korrespondent Charles Liebherr.
Ein Viertel aller Stimmen im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen für Emmanuel Macron. Ein Drittel für seine Partei En Marche im ersten Wahlgang der Parlamentswahlen. Daraus resultieren aller Voraussicht nach 70% aller Sitze in der Nationalversammlung. Das französische Wahlsystem schafft klare Sieger, sorgt für klare Verhältnisse. Und bestritten, Präsident Macron ist der große Sieger. In nur einem Jahr hat er in der französischen Politik alles auf den Kopf gestellt. Er konnte dabei auf konsequente Wählerinnen und Wähler zählen. Sie folgten nach Präsidentschaftswahlen immer der gleichen Logik. Der Präsident und seine Regierung, beide zusammen, sollen freie Hand haben im Parlament. So wird es sein. So klar die Sieger, so klar auch die Verlierer. Es sind alle anderen Parteien. Wie erwartet stürzen die Sozialisten ab. Verloren haben aber auch die rechten Républicains. Weniger Wähleranteil als vermutet, aber sicher den Zusammenhalt in der Partei haben sie verloren. Ein Teil will Macrons Reformkurs mitgestalten, der andere Teil versteht sich als stärkste Oppositionskraft. In dieser Rolle sahen sich auch schon einmal der Front National von Marine Le Pen und die Linksaußenpolitiker rund um Jean-Luc Mélenchon. Zu schlecht vertreten werden sie aber im Parlament sein, um Opposition spielen zu können. Verständlich fragen sich heute alle, wo denn diese Opposition im Land geblieben ist. Die Antwort liegt nicht auf der Hand, sondern wahrscheinlich auf der Straße. Da hat sich nur eine Minderheit gestern dazu aufgerafft, einen Wahlzettel in die Urne zu legen. Das sollte den Macronisten zu denken geben. Denn auf der Straße haben in der Vergangenheit die größten politischen Ambitionen Schiffbruch erlitten. Es ist noch kein Jahr her, dass die Linke unter Präsident Hollande allen Kredit bei den Wählern verlor mit einer seichten Reform des Arbeitsmarktes, weil die eigentlich verbündeten Gewerkschaften Massen auf der Straße gegen diese Reformen Sturm laufen ließen. Macrons Regierung strebt aber tiefgreifende Reformen an, will viel mehr Flexibilität von Arbeitnehmenden und weniger Kündigungsschutz. Das gelingt nur mit konsensschaffenden Kompromissen mit den Gewerkschaften, nicht auf der Straße, sondern am Verhandlungstisch. La République en Marche tut gut daran, sich vom Sieg in den Wahllokalen nicht blenden zu lassen. Ansonsten entscheidet sich das Volk für grundlegende Opposition auf der Straße.
Minuten vor 1. Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Radikale Kräfte gewinnen die Parlamentswahlen in Kosovo und das dürfte das Verhältnis zu Serbien weiter belasten. Wer sein Ferienhaus in den Bergen verkaufen will, bleibt im schlimmsten Fall darauf sitzen. Dazu die Hintergründe. Und kurz vor 1, wegen ihrer Kinder sind alleinerziehende Flüchtlingsfrauen oft ans Haus gebunden und können sich kaum integrieren.
C'est pas juste qu'elles veulent rester à la maison, mais avant, il n'y avait pas un dispositif qui leur permettait justement d'aller plus loin dans l'intégration.
Dabei würden sie sich gern weiterbilden, sagt man bei der Caritas, und animiert die Frauen zur Selbsthilfe. Wie das geht, zeigt unser Bericht aus Freiburg. Zuerst dies. Der Entscheid kam am Freitagabend, kurz vor dem Wochenende, und er kam überraschend. Im Seilziehen um eine Neuauflage der Unternehmenssteuerreform will der Bundesrat den Kantonen weniger Geld zukommen lassen als bisher geplant. Nun proben die Kantone den Aufstand. Dominik Meyer.
Am Anfang stand eine Abstimmungsniederlage. Vor 4 Monaten schickte das Volk die Unternehmenssteuerreform 3 Bach ab. Danach haben Bund und Kantone neue Vorschläge ausgebrütet, gemeinsam im sogenannten Steuerungsorgan. Vorletzte Woche hatte es da für die Kantone sehr gut ausgesehen. 1 Milliarde Franken Bundesgeld sollten sie Jahr für Jahr erhalten. Das schlug das Steuerungsorgan vor. Finanzminister Ueli Maurer präsentierte damals den Vorschlag persönlich. Das Geld ist eine Entschädigung dafür, dass die meisten Kantone mit der Reform ihre Firmensteuern senken müssen. Am Freitag dann aber die Überraschung. Der Bundesrat korrigierte die Milliarde stark herunter auf rund 800 Millionen Franken. Eva Herzog ist baselstädtische Finanzdirektorin. Als Vizepräsidentin der kantonalen Finanzdirektorenkonferenz saß sie mit Bundesrat Maurer im Steuerungsorgan. Dass der Bundesrat jetzt trotz gemeinsamer Vorarbeit 200 Millionen Franken weniger zahlen wolle, das gehe so nicht, sagt Herzog.
Nein, das kommt nicht gut an, ist auch sehr überraschend und lässt sich auch nicht rechtfertigen. Wenn weniger Geld zu den Kantonen kommt, dann ist das natürlich eine Schwierigkeit, macht es die Lage wieder schwieriger für die Vorlage.
Sagt die sozialdemokratische Finanzdirektorin Herzog. Ausgerechnet ihre eigene Partei aber, die SP, begrüßt die tiefere Entschädigung an die Kantone als bislang einzige Bundesratspartei notabene. Die Kantone hätten auch so unter dem Strich mehr Geld mit der Reform, sagt die SP, weil höhere Steuern auf Dividenden geplant seien. Und wenn der Bund zu viel Geld zahle an den Kantone, dann würden diese ihre Firmensteuern zu stark senken und so den Steuerwettbewerb nach unten weiter anheizen, sagt die SP. Doch SP-Kantonsvertreterin Eva Herzog widerspricht.
Es ist nicht so, dass wir unbedingt mit den Sätzen runter wollen, weil wir ja einfach so aus Freiwilligkeit und wir werden das machen müssen, um die betroffenen Firmen zu halten. Dafür brauchen wir einen gewissen Handlungsspielraum.
Vor allem deshalb, sagt Herzog, weil beim neuen Anlauf für die Steuervorlage auch Städte und Gemeinden entschädigt werden sollen. Das sei eine Lehre aus dem Nein vom Februar zur Unternehmenssteuerreform 3.
Die Städte und Gemeinden waren ja sehr laut im Abstimmungskampf und sehr erfolgreich und haben gesagt, es muss mehr Geld bei uns ankommen, wir fürchten um unsere Leistungen und deshalb denke ich, dass die Variante also noch nicht so erfolgsversprechend ist.
Der Bundesrat präsentiert im Dezember die Steuerreform im Detail. Danach beginnt das Seilziehen im Parlament. Kantonsvertreterin Herzog steigt zuversichtlich in den politischen Wettkampf.
Die Kantone müssen einverstanden sein mit den Städten und Gemeinden. Man kann dies nicht gegen diese Beteiligten entscheiden. Deshalb denke ich, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Tatsächlich, auch die CVP beharrt auf 1 Milliarde Franken für die Kantone, wie sie heute auf Anfrage von Radio SRF bekannt gibt. Noch nicht festgelegt haben sich FDP und SVP. Die Kritik aber der Kantone, es ist zu hören, dürfte auch bei ihnen Anklang finden.
SRF Verkehrsinfo von 12.44 Uhr in der Zentralschweiz auf der A8 Sarnen-Brienz zwischen Sarnen-Süd und Giswil-Nord ist der Sachsentunnel in beiden Richtungen wegen eines Unfalls gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Wählerinnen und Wähler im Kosovo stärken radikale Parteien. Das Bündnis von 3 ehemaligen Rebellenführern aus dem Bürgerkrieg Ende der 1990er Jahre hat die vorgezogene Parlamentswahl nach Auszählung von 91% der Stimmen gewonnen. Der ehemalige UÇK-Kommandant Ramush Haradinaj soll Regierungschef werden. Frage nun an unseren Balkan-Mitarbeiter Walter Müller. Wie sicher ist es denn, dass Haradinaj nach 12 Jahren wieder Ministerpräsident wird?
Ja, dass Ramush Haradinaj Ministerpräsident wird, ist überhaupt nicht sicher. Denn die Rebellenfraktion wäre schon nur für eine einfache Mehrheit im Parlament auf die Parteien der Minderheiten angewiesen. Alle anderen Parteien verweigern eine Zusammenarbeit. Das heißt, dass die Rebellenfraktion mit der stärksten serbischen Partei im Kosovo zusammenspannen müsste. Und genau diese Partei, namens Srpska, ist von Belgrad gesteuert und unterstützt. Eine solche Abhängigkeit von Belgrad würde im Kosovo wohl niemand akzeptieren. Die Rebellenfraktion hat also einen Pyrrhus-Sieg errungen.
Warum eigentlich schenkt die Bevölkerung im Kosovo gerade den ehemaligen Rebellenführern aus dem Kosovo-Krieg ihr Vertrauen?
Ja, in erster Linie sicher, weil die drei Anführer mit ihren Parteien als Koalition in die Wahlen gezogen sind. Das hat sie gerettet, denn ihr Heldenstatus aus dem Kosovo-Krieg 1998-99 ist arg am Verblassen. Und zweitens, weil viele Wählerinnen und Wähler in Abhängigkeit zu diesen Parteien stehen. Die PDK von Staatspräsident Hashim Thaçi ist schon lange an der Regierung und hat den Kleinstaat in den Griff genommen. Die Regierungspartei hat bestimmt, wer beim Staat eine Arbeitsstelle bekommt und wer nicht. Der Staat ist im Kosovo der größte Arbeitgeber und das Parteibuch entscheidet. Also ist der Druck groß, eben wieder die Regierungspartei respektive ihre Koalition zu wählen.
Für die eigentliche Überraschung bei diesen Wahlen sorgt die linksnationalistische Vetevendosje, so ein schwieriges Wort. Zu Deutsch heißt das Selbstbestimmung. Die Partei hat in den letzten Monaten mit spektakulären Protestaktionen für Aufsehen gesorgt. Zum Beispiel hat sie im Parlament Tränengas versprüht. Sie kommt bei den Wahlen mit knapp 27% der Stimmen auf Platz 2. Warum schneidet Vetevendosje so gut ab?
Weil Vetevendosje jung, radikal, unverbraucht und nicht korrupt ist. Die Partei, die mal als Bürgerbewegung angefangen hat, konnte ihren Wähleranteil mehr als verdoppeln, verglichen mit den Wahlen vor 2 Jahren. Und Albin Kurti, der führende Kopf von Vetevendosje, sieht sich als Sozialdemokrat, der allerdings darüber abstimmen lassen will, ob sich der Kosovo an das Nachbarland Albanien anschließen soll. Deshalb gilt die Partei als nationalistisch und der Name von Vetevendosje ist Programm, Selbstbestimmung nämlich. Folgerichtig will Vetevendosje die internationale Bevormundung weghaben, gegenüber Serbien eine härtere Gangart einschlagen und vor allem will sie endlich ein Gesundheitswesen aufbauen, das diesen Namen auch verdient.
Schauen wir doch noch über die Grenze hinaus. Kosovo liegt im Clinch mit Serbien. Was bedeutet die Parlamentswahl für das Verhältnis zwischen diesen beiden?
Zwischen Kosovo und Serbien werden die Konflikte massiv zunehmen und der Ton noch gehässiger werden. Serbien will den Kosovo weiterhin nicht hergeben, anerkennt ihn nicht als unabhängigen Staat. Und Serbien behandelt Ramush Haradinaj als Kriegsverbrecher, der verhaftet werden muss. Die nun schon Jahre dauernden Verhandlungen über eine bessere Nachbarschaft werden wohl neu definiert werden müssen. Ramush Haradinaj will an die von der EU moderierten Verhandlungen auch die USA einbeziehen. Und Vetevendosje will Serbien überhaupt keine Zugeständnisse mehr machen, sondern auf die Serben im Kosovo direkt zugehen, ohne die Beeinflussung und den Umweg über und von Belgrad. Da ist also extrem viel Konfliktpotenzial vorhanden.
Also heißt das alles, die Spannungen in der Region dürften eher zunehmen?
Damit ist zu rechnen, aber das muss nicht nur schlecht sein, denn die internationale Gemeinschaft hat hier, also auf dem Balkan, am liebsten starke Männer, die ihren Staat beherrschen und Abmachungen durchziehen, ohne Wenn und Aber. Wie eben Staatspräsident Hashim Thaçi im Kosovo oder Aleksandar Vučić in Serbien. Demokratische Abläufe wurden deshalb der Stabilität geopfert, dem obersten Ziel der USA und der EU oder der internationalen Gemeinschaft. Ich denke, die Internationalen müssen sich nun darauf einstellen, dass diese Phase im Kosovo dem Ende zugeht. Umgekehrt müssen die kommenden Regierungen im Kosovo den Tatbeweis erbringen, dass ihnen ein funktionierender Staat wichtiger ist als die eigenen Taschen und was im Übrigen auch für alle Staaten des Westbalkans gilt.
Danke für diese Einschätzungen, Walter Müller, direkt aus Belgrad. Auch in der Medizin gilt, manchmal ist weniger mehr. Diese Ansicht teilen verschiedene Ärzte- und Pflegeorganisationen sowie Vertreterinnen der Patienten. Zusammen wollen sie mit der Smarter Medicine, der klugen Medizin, in der Schweiz mehr Schub verleihen. Sie listen verschiedene Behandlungen in der Geriatrie und in der Intensivmedizin auf, die ihrer Meinung nach oft überflüssig sind. Andrea Jacki.
Eine ältere Frau kann nicht schlafen, also verschreibt der Arzt ein Schlafmittel. Aber dies solle nicht mehr so schnell geschehen, sagt Daniel Scheidegger, Präsident der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften. Ärzte und Pflegepersonal sollen zuerst mit anderen Mitteln versuchen zu helfen. Denn der Schuss kann nach hinten losgehen. Zum Beispiel, wenn die ältere Frau in der Nacht aufsteht und hinfällt, weil sie benommen ist, wegen des Medikamentes. Das ist ein Punkt auf der neuen Top-5-Liste der Behandlungen, die man möglichst vermeiden sollte. Daniel Scheidegger nennt eine weitere aus dem Bereich Geriatrie.
Ein anderes Beispiel wäre, dass bei schwerdementen Leuten, die nicht mehr gut essen, dass man vielleicht auf eine Magensonde verzichtet, also auf einen direkten Zugang zum Magen durch die Haut verzichtet und versucht, den Leuten assistiert, durch den Mund, über den ganz normalen Weg, Essen zu verabreichen.
Das aber ist aufwendig. Bei der intelligenten Medizin stünden die Kosten denn auch nicht an erster Stelle.
Das braucht plötzlich auch wieder Personal. Also das Personal muss freigestellt werden, um solche Dinge machen zu können. Es geht also nicht nur um Kostensenkung, sondern es geht einfach um die Medizin vernünftiger zu machen.
Im Moment gibt es aus 4 verschiedenen medizinischen Bereichen solche Top-5-Listen mit Behandlungen, die Ärzte möglichst nicht machen sollten. Das werde sich dereinst positiv auf die Kosten niederschlagen, sagt der Präsident der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften.
Es gibt verschiedene Punkte jetzt unter diesen 4 Listen, die zurzeit existieren, wo Kostensenkungen eintreten werden.
Der Ärzteverband FMH unterstützt im Grundsatz die Empfehlungen, betont aber, die Maßnahmen müssten im jeweiligen Einzelfall beurteilt werden. Die Akademie der medizinischen Wissenschaften hat zusammen mit verschiedenen Organisationen aus dem Gesundheitsbereich nun eine Trägerschaft gebildet, um die Smarter Medicine zu stärken. Dabei ist beispielsweise auch der Dachverband der Schweizerischen Patientenstellen. Die Präsidentin Erika Ziltener erklärt, was sie sich von der intelligenten Medizin und den Top-5-Listen verspricht.
Es hilft, die Qualität der Behandlungen zu stärken und es erhöht das Wissen der Patientinnen und Patienten, um einzelne Behandlungen, wie diese richtig durchzuführen werden.
Mit dem neuen Trägerverein soll auch die Interprofessionalität stärker werden, also dass alle, die einen Patienten betreuen, zusammenspannen, den besten Weg suchen. Dazu gehören Ärztinnen, Therapeuten, Pflegefachfrauen. Nun kann man sich fragen, warum es diesen und die Top-5-Listen überhaupt braucht. Denn sollten Ärzte und Pflegende nicht bereits wissen, welche Behandlung Sinn ergibt und welche nicht? Daniel Scheidegger von der Akademie der medizinischen Wissenschaften antwortet, so einfach sei das nicht.
Ich glaube, das ist in jedem Beruf so. Es kommt eine gewisse Gewohnheit. Es sind Dinge, die macht man seit vielen Jahren so. Und jetzt plötzlich sagt jemand, das ist vielleicht unnötig, das ist schwierig.
Es brauche einen Kulturwandel, glaubt Scheidegger. Bis vor kurzem hätte sich der Arzt gefragt, was kann ich für den Patienten noch tun? Nun müsse er sich fragen, was tue ich vielleicht zu viel für ihn?
7:07. Gute Nachrichten für alle, die sich in den Schweizer Alpen ein Chalet kaufen wollen. Die Preise dafür sind seit 2012 kräftig gesunken. Schlechte Nachrichten allerdings für jene, die eine Ferienwohnung verkaufen wollen. Sie bringen sie nicht los. Das zeigt eine UBS-Studie. Wie es zu dieser Situation gekommen ist, im Bericht von Ivan Lieberherr.
Eine neue Studie der UBS zeigt, die Immobilienpreise in der Schweiz sind seit 2012 im Schnitt um 9% gestiegen. Nicht so in den Ferienorten. Die Preise für Ferienwohnungen in den Tourismusgebieten sind um 5-10% gesunken. Überall, auch in exklusiven Destinationen. Matthias Holzey, Immobilienexperte der UBS.
In der Schweiz beobachten wir jetzt seit einigen Jahren eine Preiskorrektur auf den, gerade auch in den teuersten Ferienmarktdestinationen, also in St. Moritz, in Stade, in Verbier. Und das im ganz im Gegensatz zu den österreichischen Destinationen, wie sagen wir in St. Anton oder Kitzbühel oder auch in einem Courchevel, Méribel in Frankreich, wo die Preise in den letzten Jahren noch angestiegen sind.
Die Erklärung ist einfach. Es gibt hierzulande schlicht zu viele Ferienwohnungen. Das zeigt sich auch bei den Leerstandsquoten, die sich seit 2012 im Schnitt fast verdoppelt haben. Schuld daran ist zu einem guten Teil die Annahme der Zweitwohnungsinitiative. Sie führte zu einem regelrechten Bauboom in den Schweizer Alpen, bevor restriktive Vorgaben in Kraft traten. Mit negativen Folgen. Es wurden Wohnungen am Markt vorbei geplant und gebaut.
Ja, also nach der Zweitwohnungsinitiative, wo haben sich die Bauzahlen ja verdoppelt während 2-3 Jahren. Mittlerweile ist das wieder eingebrochen. Wir bauen nur noch halb so viel wie im langjährigen Durchschnitt.
Aber auch diese Wohnungen finden kaum Abnehmer. Im Gegenteil, die Nachfrage nach Ferienwohnungen sinkt, eine Folge des starken Frankens. Für ausländische Käufer sind Immobilien in der Schweiz noch teurer geworden und die Ferien hierzulande gehen sowieso ins Geld. Ausländer verkaufen deshalb Ferienwohnungen in den Schweizer Alpen en masse, was die Preise zusätzlich drückt. Aber auch Schweizerinnen und Schweizer interessieren sich weniger für Ferienwohnungen, auch weil für sie Skiferien hierzulande vergleichsweise teuer sind. Dank des starken Frankens sind Ferien beispielsweise in Österreich noch günstiger geworden. Verändert haben sich aber auch die Feriengewohnheiten. Man verbringt die Ski- oder Wanderferien nicht mehr gern Saison für Saison am gleichen Ort, in der gleichen Wohnung. Das ist aus der Mode gekommen. Online-Angebote wie Airbnb verstärken diesen Trend noch, sagt Matthias Holzey von der UBS.
Ich glaube, dass die Möglichkeit, die sich dadurch bietet, wirkt sich in einer Gesamtsicht doch eher negativ aus auf die Nachfrage nach Ferienwohnungen, weil sie einfach fast beliebig sich einen Chalet mieten können über das Wochenende.
Kaufinteressenten bleiben also rar. Deshalb dürften die Preise für Ferienwohnungen in den Schweizer Alpen generell auch weiterhin sinken.
Ivan Lieberherr. Flüchtling, Mutter, alleinerziehend. Das ist für viele Frauen eine denkbar schwierige Ausgangslage. Sie leben mit ihren Kindern ziemlich isoliert hier in der Schweiz. Weil sie auf die Kinder aufpassen und kaum aus dem Haus kommen, ist die berufliche und soziale Integration für sie besonders schwierig. Ihnen will die Caritas nun helfen. In Freiburg hat sie ein Pilotprojekt auf die Beine gestellt. Die Idee ist einfach, die Flüchtlingsfrauen hüten gegenseitig die Kinder, damit sie sich weiterbilden können. Und das funktioniert, wie der Bericht von Patrick Mühlhauser zeigt.
Pizza, Mutter.
Mama, Madame Serratu?
Auch, Madame.
Okay.
Die Eritreerin Jodit sitzt an einem Tisch und spielt mit dem 3-jährigen Aman. Die beiden sind miteinander vertraut, das spürt man gleich. 4-mal pro Woche hütet sie den Jungen. Mit dem Jungen zu sprechen und zu spielen, tue er ihr gut. Die 47-Jährige ist als Flüchtling anerkannt. Sie kam vor fast 10 Jahren in die Schweiz als alleinerziehende Mutter. Ihre beiden Kinder sind mittlerweile Jugendliche.
Mon mari il est déjà 14 années à prison. J'ai pas contact. C'est ça, c'est difficile. Connais vie, non, je ne connais pas.
Ihr Mann sei in Eritrea seit 14 Jahren im Gefängnis. Sie habe keinen Kontakt und wisse nicht einmal, ob er lebe. Jodit hat sich all die Jahre in der Schweiz alleine um ihre Kinder gekümmert. Daneben hat sie mehrere Berufspraktika gemacht. Doch eine Festanstellung hat sie bisher keine bekommen.
C'est difficile, mon âge aussi, pour mon langue aussi, c'est difficile, mais j'essaye.
Als alleinerziehende Frau in ihrem Alter, Flüchtling und mit mangelnden Sprachkenntnissen, das sei schwierig. Doch mit Hilfe des Projektes McPhee von Caritas hofft sie, eine Stelle in der Kleinkinderbetreuung zu finden. Jodit hat einen Einführungskurs absolviert und viel gelernt über Ernährung, Spielen und Kinderschutz. Seit einem halben Jahr hütet sie Aman.
Nein. Nein, es ist
nicht.
Nein. Es ist nicht.
Shevit, die Mutter von Aman, ist ebenfalls Eritreerin. Sie besucht während dieser Zeit einen Kurs an der Berufsschule.
Pour le français, pour chercher un stage, pour l'intégrer, comment fonctionne en Suisse.
Sie lerne dort Französisch und wie die Schweiz funktioniere. Dass ihr Sohn von Jodit betreut werde, sei für sie sehr beruhigend.
Elle joue ensemble, elle mange avec elle. Je suis tranquille que mange avec elle.
Die 24-Jährige kam vor 3 Jahren in die Schweiz und gebar hier ihren Sohn. Wo der Vater zurzeit ist, wisse sie nicht. Als Alleinerziehende ohne Arbeit sei das Leben schwierig, sagt sie.
Parce que moi j'ai envoyé beaucoup de lettres. Je m'accepte cet accueil pour cette semaine. Se verra comment se passe. Mais je pense que c'est difficile.
Sie habe viele Bewerbungen für ein Praktika verschickt. Nun kann sie eine Woche in einer Einrichtung für außerschulische Kinderbetreuung schnuppern gehen. Chevit und Jodit sind keine Einzelfälle, erklärt Sylvie Grand-Girard von Caritas Schweiz. Zurzeit betreue Caritas in Freiburg 9 solcher Tandems alleinerziehender Mütter. Die erste Bilanz nach einem halben Jahr sei positiv.
Parce que ça permet vraiment actuellement à 9 donc mamans de pouvoir suivre un stage, aller à l'école. Au niveau des mamans qui gardent les enfants, ça leur permet aussi de rentrer dans un réseau social.
Die Frauen können zur Schule oder in ein Praktikum und sich sozial besser integrieren, sagt Sylvie Grand-Girard. Die Projektleiterin von McPhee ist überzeugt, die meisten dieser Frauen werden beruflich Fuß fassen.
Elles veulent sortir de l'aide sociale. Je veux dire, c'est pas juste qu'elles veulent rester à la maison, mais avant, il n'y avait pas un dispositif qui leur permettait justement d'aller plus loin dans l'intégration.
Diese Mütter möchten aus der Sozialhilfe, erklärt sie. Aber vor McPhee habe es für diese Frauen schlichtweg keine Möglichkeit gegeben, beruflich aktiv zu sein. Die 24-jährige Chevit will diese Chance packen. Deshalb möchte sie ein Praktikum machen und später eine Lehre, sagt sie.
Oui, pour ça, je voudrais faire le stage, l'apprentissage, je voudrais être autonome.
Ihr Ziel sei es, vom Staat unabhängig zu sein und auf eigenen Füßen zu stehen.
Patrick Mühlhauser hat berichtet. Ja, und von Freiburg aus richten wir unseren Blick gleich nach Katar. Das Emirat am Golf ist unter Druck. Wohin das führen kann und wie es so weit gekommen ist, das besprechen wir im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Nina Gigax.
Schweizer Autoimporteure haben die Vorgaben zum CO2-Ausstoß von neu zugelassenen Autos erneut nicht erreicht. Laut dem Bundesamt für Energie mussten die Autohändler deshalb im Jahr 2016 Strafzahlungen in der Höhe von fast 2,5 Millionen Franken zahlen. Ferienwohnungen in Schweizer Tourismusorten sind seit 2012 billiger geworden oder wenigstens nicht teurer. Das zeigt eine Untersuchung der UBS. Gleichzeitig hat sich die Zahl leerstehender Wohnungen fast verdoppelt. Katar wickelt seinen Frachtschiffverkehr nun offenbar über Oman ab, anstatt über die Vereinigten Arabischen Emirate. Das zeigt die Hafenbehörde in einem Video. Grund sind die Sanktionen mehrerer Länder wegen angeblicher Terrorunterstützung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.